Ja, es freut mich ganz besonders, hier zu sein. Und also es freut mich natürlich nicht, Christian den Platz zu stehlen. Also es war nicht meine Absicht, Christian. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Nein, es ist wunderbar, einfach als Gemeinden verbunden zu sein. Und tatsächlich, jetzt habe ich da gesehen, mein Kabel geht raus. Moment. Also ich bin nicht so der Geschickteste mit solchen Sachen. Vielleicht muss mir dann jemand helfen kommen hier. Entschuldigung. Ich mache das jetzt hier rein. So, jetzt ist es besser. Okay. Danke für eure Geduld und Liebe mit mir. Es soll ja heute um Liebe gehen. Und als Arthur mich gefragt hat, habe ich gesagt, naja, ich bin im Moment im Johannesevangelium, Johannes 13. Es geht um die Fußwaschung, Jesu, Liebe bis zum Ende. Und da meinte er, ja, letztes Mal hast du auch schon über Liebe gepredigt. Du bist langsam unser Liebesprediger. Und ich denke nur so, ja, es gibt, glaube ich, keinen ungünstigeren Liebesprediger als mich, wenn man mein Zeugnis kennt. Ich bin ganz anders aufgewachsen und war ein ganz anderer Mensch. Alles andere als liebevoll. Und ich habe auch heute noch immer noch meine Kämpfe. Meine Frau kann das bezeugen. Und deshalb, ich predige hier in erster Linie zu mir selbst. Wenn ihr euch überführt fühlt, das überführt mich genauso, wenn ich Jesu vollkommene Liebe sehe und einfach dann aber trotzdem darüber staune, wie sehr er mich liebt und wie sehr er auch dich liebt. Und so bin ich auch beruhigt, dass Johannes der Apostel dieses Evangelium geschrieben hat. Johannes, der einer der Donnersöhne war. Könnt ihr euch vorstellen, warum er diesen Namen gekriegt hat von Jesus? Weil er ganz liebevoll und ganz sanftmütig war. Ja. Nein, eben nicht. Weil er eben auch so ein Temperament hatte und deshalb einfach als Ermutigung auch für dich. Selbst der Donnersohn, der konnte es nicht fassen und deshalb nennt er sich hier im Evangelium immer wieder der Jünger, den Jesus liebte. So nennt er sich selber in diesem Evangelium, weil er es einfach nicht fassen konnte, wie sehr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der perfekte Gott, ihn liebt, diesen Sünder, diesen ja, temperamentvollen, mit Wutausbrüchen, der den Samaritern den Tod wünscht, dass sie in das Dorf kommen, wo sie nicht aufgenommen werden, dass er Feuer vom Himmel lassen kommen soll und Jesus weist ihn da zurecht und so durfte der Johannes sich aber dann komplett verändern. Sein Herz schmolz, es wurde verändert und es wurde immer liebevoller. Wenn wir dann seine Briefe lesen, die ersten Johannesbriefe, spricht er die Heiden, die er als Jude einst so gehasst hat, als meine lieben Kinderlein an. Also auch das darf ich bezeugen, wie der Herr mein Herz ebenfalls verändert hat und immer noch verändert. Und so hoffe ich, dass es auch für dich heute so ist, wenn wir uns den Dienst Jesu betrachten, seine Demut, seine Liebe, seine Selbstlosigkeit, dass es uns einfach nicht nur überführt, sondern auch motiviert, so zu sein wie unser Herr, weil das ist unser Ziel. Wir wollen sein wie Christus und daran arbeiten wir ein ganzes Leben lang. Aber hier meine Frage an dich, wann ist deine Liebe oder auch deine Geduld zu Ende? Wir kennen das vielleicht, diejenigen, die Kinder haben. Manchmal platzt uns der Kragen, sagen wir dann. Aber es ist eigentlich eine faule Ausrede zu sagen, ich sündige. Ich bin zornig geworden. Es ist sündiger, es ist selbstsüchtiger Zorn. Ja, und ich weiß, es gibt auch sowas wie heiligen Zorn, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Das ist meistens nicht wirklich das, was wir erleben. Wenn wir zornig werden, dann ist es oft, weil unsere Wege oder unser Verlangen oder unsere Erwartungen nicht eben erfüllt werden. Es nicht nach unserer Pfeife geht, sozusagen. Aber hast du dich schon mal so gefühlt? Vielleicht mit einem Vorgesetzten. Ach Mann, dieser Vorgesetzte, ich halte das nicht mehr länger aus. Ich kann das nicht mehr ertragen. Oder diesen niedrigen Dienst in der Gemeinde. Warum muss ich das immer machen, diese Drecksarbeit? Warum kann das nicht mal jemand anderes machen? Warum muss ich immer hier putzen oder was weiß ich auch immer machen? Warum gerade ich? Und deshalb diese Frage an uns heute. Liebst du bis zum Ende oder ist deine Liebe bald zu Ende? Das ist die herausfordernde Frage, mit der wir uns befassen wollen, wenn wir diesen Text lesen, hier in Johannes Kapitel 13. Aber ich möchte uns einen kurzen Kontext geben, kurzen Zusammenhang. Wir sind jetzt mittendrin, ihr seid jetzt nicht mittendrin im Johannesevangelium, sondern bei uns in der Gemeinde. Ich habe die ersten 12 Kapitel Vers für Vers durchgepredigt. Aber ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung, wo wir jetzt gerade sind, hier in der Geschichte, in dem Evangelium des Johannes. Johannes hat ganze 11 Kapitel dafür verwendet, 7 Zeichen zu berichten. Er hat sich 7 Zeichen ausgewählt und diese 7 Zeichen, sagt er ganz am Ende von seinem Evangelium in Kapitel 20, sagt er, diese 7 Zeichen habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit ihr in seinem Glauben oder im Glauben an ihn Leben habt. Deshalb ist Zeichen, Glauben, Leben, das sind 3 Stichworte, die immer wieder vorkommen, die Johannes oft benutzt. Das Zeichen, Jesus offenbart sich als der Sohn Gottes. Am Anfang heißt es, das Wort war bei Gott und dann das Wort wurde Fleisch. Der Gott selbst, der Schöpfer dieses Universums, kommt in diese Welt und hinterlässt so quasi seinen Fingerabdruck auf diesem Planeten. Er kommt in diese Welt und wenn der Schöpfer in die Welt kommt, was meint ihr, was passiert? Es gibt Zeichen und Wunder. Und so sehen wir diese Dinge, Brotvermehrung, wir sehen Tote, die auferstehen bei der Auferstehung des Lazarus. Ein Blindgeborener wird geheilt im Kapitel 9. Und alle diese Zeichen sind aufgeschrieben, damit du glaubst. Das ist sein Ziel. Das ist das Ziel des Autoren, des Apostel Johannes, warum er dieses Evangelium schreibt. Und dann kommen wir ins Kapitel 12 und das dient so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt zwischen diesem öffentlichen Dienst, den Jesus getan hat. Und jetzt kommen wir zu dem persönlichen Dienst von den Kapitel 13 an, 13 bis 17, kann man sagen, ist der persönliche Dienst an den Jüngern. Jetzt sind nur noch die 12, ja sogar dann nur noch 11 verschickt, den Verräter dann auch noch raus. Hier ist der Verräter noch dabei am Anfang von Kapitel 13. Und er belehrt jetzt seine Jünger. In Kapitel 1 bis 11 war der Ton oft sehr apologetisch, also sehr polemisch, sehr kämpferisch gegen die Pharisäer, gegen die Gesetzlichkeit. Immer wieder fordert er das jüdische Volk und die jüdischen Führer heraus und sagt, warum glaubt ihr nicht? Ihr seht doch meine Zeichen, ihr seht doch meine Wunder, ihr seht doch meine Werke, glaubt doch wenigstens aufgrund der Werke. Und er bittet sie immer und immer wieder und doch, sie glauben nicht, sie bleiben verhärtet. Und so endet auch das Kapitel 12 in diesem Sinne. Er sagt in Kapitel 12, Vers 37, heißt es, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das jüdische Volk als Ganzes war verhärtet. Die meisten lehnten Jesus ab. Da waren aber jetzt noch die 12, aber sogar einer von ihnen war ein Teufel, so wie es Jesus selber gesagt hat, aber die 11. Und diese 11, die will er jetzt ermutigen, die will er trösten, die will er aufbauen. Er will ihnen noch mehr Einblick geben in das, was er bald tun würde. Er würde bald ans Kreuz gehen und sterben für die Sünde der Welt als das Lamm Gottes, als das Passahlamm, das vollkommene Passahlamm Gottes. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden. Jesus hat seinen öffentlichen Dienst beendet und in Kapitel 13 beginnt jetzt das, was wir als die berühmte Rede im Obersaal kennen. Obwohl das auch etwas umstritten ist, manche Gelehrte sagen in Kapitel 14, 31, verlassen sie den Raum und gehen dann schon über das Kidron-Tal zum Garten Gethsemane und er redet da weiter. Aber am Ende, ob sie das dann unterwegs machen oder immer noch im Obersaal sind, es ist eine Rede und die hat das Ziel zu ermutigen. Das sehen wir ganz am Schluss, bevor er dann in sein Gebet geht, das berühmte hohepriesterliche Gebet. In Kapitel 16, der letzte Vers, Vers 33, heißt es, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und dann beginnt er sein Gebet für die Jünger, sein hohepriesterliches Gebet. Und das ist wunderbar, wir sehen es, das haben wir gerade auch gesungen, es hängt alles von ihm ab. Seine Liebe, die ist nie zu Ende. Die ist immer da, die ist bedingungslos. Und das zeigt er nicht nur durch seine Worte, sondern das zeigt er auch durch Handlungen. Vor allem durch diese Handlung, die wir heute gemeinsam jetzt betrachten wollen. Lass uns das gemeinsam tun. Wir sehen auch, Johannes, der Evangelist, lässt bestimmte Abschnitte weg hier. Er macht einen Zeitsprung wieder vom Kapitel 12 zu 13. Er berichtet nicht, was sonst noch geschieht, was die anderen Evangelisten berichten in dieser Woche. Zum Beispiel die Diskussionen mit den Pharisäern oder Gleichnisse, Debatte über Steuern und Auferstehung mit den Sadduzäern, Klage über Jerusalem, Weherufe über die jüdischen Führer, die Endzeitrede, all diese Dinge lässt er weg. Selbst die Einsetzungsworte zum Mahl des Herrn sind nicht überliefert, weil Johannes wusste ja, was die anderen Evangelisten, die Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, bereits berichtet haben. Er schreibt ja viel später, er will uns quasi extra Material geben. Dinge, die die anderen nicht erwähnen. Und deshalb sind wir so froh und dankbar, dass wir diese Rede hier haben. Das ist eine der wunderbarsten Passagen im Neuen Testament. meiner Meinung nach. Es ist einfach so tröstlich, so ermutigend, so aufbauend zu lesen und vor allem darüber nachzudenken, wie sehr Jesus dich liebt, wenn du ihm nachfolgst, wenn du sein Kind bist, wenn du Gottes Kind bist. Und wie sehr er sich bemüht und wie die Jünger sich immer noch daneben benehmen, die sind nicht perfekt, die sind immer noch, die streiten sich sogar noch, wer der Größte ist. Und Jesus liebt sie trotzdem. So ist es auch bei dir. Das ist wichtig, das zu verstehen. In diesem ersten Abschnitt einmal hier macht er das aber nicht durch eine Rede, sondern vor allem durch eine Handlung. Ja, Taten sprechen manchmal lauter als Worte. Wir kennen diesen Ausdruck und das sehen wir hier in der berühmten Fußwaschung. Lass uns also diesen Text gemeinsam anschauen, gemeinsam studieren unter diesem Motto. Liebst du bis zum Ende oder ist deine Liebe bald am Ende? Und selbst wenn deine Liebe am Ende ist, Christi Liebe ist nie zu Ende. Das ist wichtig zu verstehen. Ja, wir kommen zum Ende. Wir sind manchmal ausgepowert. Wir denken, wir können nicht mehr. Oh, ich habe diesem Bruder schon so oft das alles erklärt und er will es immer noch nicht verstehen und er kann es immer noch nicht begreifen. Oder dieser Vorgesetzte, er verlangt immer mehr von mir und ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Liebe geht zu Ende. Meine Geduld geht zu Ende. Aber Jesu Geduld nicht. Lass uns das gemeinsam betrachten, in 4 Szenen hier in diesem Abschnitt, in Kapitel 13, die Verse 1 bis 17. Wir beginnen mit der Situation. Das ist der erste Punkt hier, die Situation in Vers 1. Wird kurz erklärt, was ist die Situation. Es heißt hier, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und hier seht ihr schon, dieser Vers setzt gewissermaßen das Thema, macht es deutlich. Jesus Liebe für seine Jünger. Und wie sich das ausdrückt in seinen Reden oder eben auch in seinen Taten. Es war tatsächlich das letzte göttlich autorisierte Passafest der Juden. Jesus würde jetzt den neuen Bund einsetzen durch das Mahl des Herrn, wie wir das kennen, oder das Abendmahl, sagen manche. Dieses neue Ritual, das Jesus der Kirche gibt, der Gemeinde gibt. Und es war Donnerstagabend, da Jesus und seine Jünger das Passamahl nach galiläischer Zeitrechnung feiern. Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, wie kann das eigentlich sein? Jesus wurde gekreuzigt und zum selben Zeitpunkt wurden Passalämmer geschlachtet. Aber wie konnte er denn das Passamahl feiern mit seinen Jüngern? Nun, die Erklärung dafür ist, die Galiläer, da wo Jesus auch hauptsächlich seinen Dienst hatte und auch seine Jünger vor allem herkamen, die meisten von ihnen im Norden, rechneten die Tage von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang. Aber die Leute im Süden, die Jerusalemer in dem Fall hier, von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang. Das hatte den Vorteil, dass man eben zweimal das Passahlamm schlachten konnte. An zwei Abenden wurden Passahlämmer geschlachtet, wurde das Passahmahl gefeiert und somit konnte man das Gedränge in Jerusalem auch etwas auflockern. Ihr müsst euch vorstellen, die kamen aus ganz Israel, teilweise auch auf außerhalb von dem Zehn-Städte-Gebiet, von außerhalb von der Diaspora und so weiter, kamen diese Juden alle nach Jerusalem. Diese Stadt wurde ziemlich voll. Jesus musste sogar außerhalb der Stadt übernachten. Das lesen wir auch in den anderen Evangelien. Es war ein Gedränge und so kam es dazu, dass man an zwei Abenden das Passamahl feierte. Das erklärt zum Beispiel den Umstand, dass wir dann später in Johannes 18 lesen, dass die jüdischen Führer, als sie zu Pilatus gehen, eben sagen, wir wollen nicht ins Prätorium kommen, weil wir wollen uns nicht verunreinigen, wir wollen heute Abend noch das Passa feiern. Ja, das erklärt diesen Umstand. Aber so würde Jesus nun das Passa mit seinen Jüngern am Donnerstagabend feiern, am Donnerstagabend der Passionswoche. Am nächsten Tag würde er gekreuzigt werden, das müssen wir uns mal so vergegenwärtigen. Er wusste ja ganz genau, was kommt. Er schaute schon Richtung Kreuz, er war sich schon bewusst, was für schreckliche Leiden auf ihn warten würden am nächsten Tag. Und doch war er bereit, seine Jünger derart zu lieben, mit einer großen Geduld. Er würde gekreuzigt werden, währenddem die Passalämmer geschlachtet würden. Das einzig wahre Passalamm würde genau zu diesem Zeitpunkt am Kreuz sterben für unsere Sünde. Deshalb sagt er hier, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Das war kein Unfall. Ja, Jesus war in absoluter Kontrolle, er ist der souveräne Gott. Das war kein Zufall, dass er dann ans Kreuz geht. Das war kein Zufall, dass er jetzt hier war mit seinen Jüngern. Das war alles geplant. Der Vater hat das alles geplant. Er sehnte sich sicherlich nach dem Himmel, aber es heißt hier, und das ist so wunderbar, dieser Ausdruck, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und das ist das griechische Eistelos, bedeutet eigentlich viel, so viel wie in die Vollkommenheit hinein, in die Perfektion hinein. Er liebte sie mit vollkommener Reife, mit vollkommener Liebe. Und diese vollkommene Liebe, die hält eben bis zum Ende durch. Sie macht nicht vorher schlapp, wie wir das manchmal tun. Und gleich würde er demonstrieren, wie diese vollkommene Liebe aussieht. Aber ich möchte, dass du hier mal kurz pausierst und nachdenkst. Was bedeutet das eigentlich, dass Jesus mich vollkommen liebt? Wenn du sein Kind bist, natürlich ist die Voraussetzung, sonst ist der Zorn Gottes immer noch auf dir, wenn du nicht glaubst, wenn du nicht eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Aber wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus hast, dann liebt er dich bis zum Ende. Du denkst jetzt vielleicht, ja, aber ich bin doch so ein schlimmer Sünder, ich versage doch so oft, ich mache so viel falsch. Jesus sagt, ich liebe dich bis zum Ende. Ja, aber du weißt nicht, was ich alles gemacht habe in der Vergangenheit. Ich habe so viele schlimme Dinge getan. Ich liebe dich bis zum Ende. Ich werde dich nicht hinausstoßen. Ich liebe dich, du bist mein Kind. Ich habe dich erwählt und ich werde dich in den Himmel bringen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Ist das eine erwählende Liebe? Es ist nicht nur so ein Bauchgefühl von Jesus Christus. Nein, er liebt dich wirklich ganz innig. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben, das lesen wir später auch noch in Kapitel 17, wie er sich so sehr wünscht, wie er dem Vater bittet und sagt, ich wünsche mir so sehr, dass die bei mir sind, dass sie auch meine Herrlichkeit sehen, dass sie auch zu mir in den Himmel kommen. Ich mache eine Wohnung, geht hin und bereitet eine Stätte für sie, er macht eine ganze riesige Wohnung für dich allein und er möchte, dass du zu ihm kommst und mit ihm Gemeinschaft hast. So sehr liebt dich Jesus. Und sollten wir nicht berührt sein davon, sollten wir nicht motiviert sein, auch wollen, zumindest danach zu streben. Ich weiß, wir werden es nie schaffen. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber wir wollen danach streben, auch so zu lieben. Und wollen seinem Vorbild folgen. Deshalb lass uns das anschauen. Hier die Frage, liebst du bis zum Ende oder ist deine Liebe bald zu Ende? Wir sehen die Situation. Wir schauen uns die Handlung an. Verse 2 bis 5 heißt es hier. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Wahre Liebe zeigt sich in Taten. Und wir müssen hier natürlich die kulturelle Situation etwas verstehen, damit wir verstehen können, wie skandalös diese Handlung hier gewesen ist für die Jünger. Wie das unglaublich war, überwältigend, beschämend gewesen sein muss. Das heißt, hier während des Mahls, wir müssen uns dieses ausgedehnte Abendessen vorstellen. Und wir sehen auch den Kontrast hier. Johannes lenkt die Aufmerksamkeit schon mal auf den Judas Iskariot, der bereits in seinem Herzen hatte. Der Teufel hat es ihm schon ins Herz gegeben, dass er ihn verraten würde. Und dann haben wir die Situation, dass die Jünger wahrscheinlich zur gleichen Zeit miteinander gestritten haben, wer unter ihnen der Größte ist. Und die Leute lagen alle da mit abgestütztem Hand auf einem Kissen. Das war ein Tisch, der war nur am Boden. Die lagen zu Tisch und ihre Füße streckten sie von sich. Und die hatten alle dreckige Füße. Ich komme gleich noch dazu. Aber diese Szene müssen wir uns mal vorstellen. Jesus schaut sich das an. Er sieht ja die Herzen. Er sieht den Stolz. Er sieht die Sünde. Er sieht den Verräter, den Teufel unter ihnen, der ihn bald ausliefern würde. Und er beginnt, diese Menschen zu lieben mit einer der größten Liebestaten. Stellt euch das mal vor. Nun, was hat das auf sich mit diesem Füßewaschen? Ihr müsst euch vorstellen, damals lief man mit Sandalen über staubige Straßen, über dreckige Straßen. Da gab es nicht Asphalt und Autos und sauber und so weiter. Ja, ich weiß, manche Leute sagen manchmal, Berlin ist eine dreckige Stadt, aber dann wart ihr noch nie in Neapel oder in einer solchen Stadt. Da liegt wirklich Abfall, Berge liegen da auf der Straße. Also hier, diese Stadt ist sehr sauber. Ja, also wir können hier über die Straßen gehen, ihr könnt sogar auf den Bürgersteig laufen. Ihr habt jetzt nicht irgendwie gleich dreckige Füße, je nachdem, wo ihr vielleicht... Gibt es Gegenden natürlich, gibt es überall in jeder Stadt, aber... Das war damals nicht so, sondern du bist mit Sandalen gelaufen, du hattest dreckige Füße. Und dann war es so, wenn du irgendwo einen Haushalt betrittst, dann war da meistens ein Sklave, Und dieser Sklave, er hatte die Aufgabe, allen, die reinkommen, die Füße zu waschen, sauber zu machen, damit du nicht das ganze Haus dreckig machst. Ist ja logisch. Und dieser Sklave war meistens der niedrigste Sklave. Es war meistens nicht mal ein jüdischer Sklave, sondern ein heidnischer Sklave. Ein Heide. Ein Hund. So haben die Juden teilweise die Heiden genannt, die dreckigen, unreinen. Die können das machen. So, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, kulturell. Dass nicht mal ein jüdischer Sklave würdig war, diese Aufgabe zu tun, sondern das musste ein Heide machen. Und die liegen jetzt alle hier. Und jeder denkt natürlich, okay, das ist mir zu dreckig, sowas mache ich nicht. Vielleicht haben sie gar nicht drüber nachgedacht, vielleicht haben sie drüber nachgedacht, ja, jemand sollte eigentlich hier sein, der uns die Füße wäscht, weil das war damals üblich, wenn man zu so einem Mahl kommt, zu so einem Bankett. Das war auch nicht nur so ein Zusammensitzen und einfach nur das Brot und den Kelch, das war wirklich eine ganze Mahlzeit, da gingen mehrere Kelche rum und so weiter. So müsst ihr euch das vorstellen, ein gemeinsames, längeres Abendessen, ein Bankett. Aber jeder war sich zu schade. Jeder streckt da seine Füße von sich, vielleicht sogar dem anderen fast ins Gesicht. Bäh. Kannst du dir mal vorstellen. Und dann stritten sie sich eben gegen Lukas, gemäß Lukas 22 lesen wir, dass sie sich wahrscheinlich, und die meisten Evangelienharmonien sind sich da einig, dass es wahrscheinlich zum selben Zeitpunkt oder sogar der Auslöser war, dieser Streit, wer von ihnen der Höchste sei. Wir sehen auch das falsche Denken immer noch in ihrem Kopf. Sie dachten immer noch, Jesus ist der König, er wird dann bald jetzt die Römer stürzen und wird Herrscher sein und wir werden alle neben ihm sitzen und mit ihm regieren. Und deshalb, wer von uns ist denn eigentlich der Größte? Ja, wer wird hier Finanzminister und wer wird Vizepräsident? Und haben sie dann miteinander diskutiert und hin und her und wer ist der Größte? Und jetzt steht Jesus auf, zieht sein Obergewand ab, nimmt die Gestalt eines Sklaven an. Das erinnert uns an Philipper 2, ist nicht so? Er nimmt die Knechtsgestalt. Das war so, die hatten typischerweise ein Außenkleid, also eine Außenrobe, kann man sagen, eigentlich die Juden. Und dann haben sie ein inneres Kleid gehabt und das hat er ausgezogen, dieses äußere Kleid. Da galt man in der damaligen Kultur schon fast als nackt. Also er hat sich wirklich entblößt und nimmt die Gestalt eines Sklaven an. Er stand vom Mahl auf, heißt es hier, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und gürtete sich darauf, goss er Wasser in das Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Ihr müsst euch vorstellen, die lagen mit dem Kopf gegen den Tisch und die Füße streckten sie nach hinten. Also man hätte den Sklaven sogar ignorieren können, wenn er da hinten meine Füße wäscht. Also geht da hinten rum. Aber das muss demütigend gewesen sein. Vielleicht haben sie sogar weiter diskutiert und dann guckt einer nach hinten und sagt, das ist ja Jesus. Wow, was machst du da? Ja, so, das geht gar nicht. Das ist gegen jedes Etikett. Das kann doch nicht sein, dass der Meister uns die Füße wäscht. Das geht gar nicht. Skandalös. Betroffene Stille. Beschämende Stille. Wahrscheinlich waren sie alle sofort überführt. Stellt euch das mal vor. Sie hatten quasi eine riesige geistliche Schelle eingefangen hier. Boom. Was? Unser Lehrer und Meister erledigt diesen Drecksjob, diesen Sklavenjob eines heidnischen Sklaven? Echt jetzt? Jesus lebte, was er lehrte. Der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende, sagt er in Lukas 22, 26. Hier kommt natürlich jetzt die Herausforderung an uns. Wie dienst du? Zu Hause, in der Gemeinde, vielleicht deiner Familie, deinen Geschwistern zu Hause. Was, jetzt muss ich schon wieder Geschirr spülen? Ich war doch gerade letzte Woche dran. Muss ich wieder staubsaugen? Muss ich das und jenes tun? Ich bin doch so wichtig, ich bin doch der Größte, mit anderen Worten, oder? Ist es nicht so? Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus. Liebst du bis zum Ende? Oder ist deine Liebe bald am Ende? Also das ist die Situation und das ist die Handlung, das haben wir jetzt gesehen, der zweite Punkt, die Handlung. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, jetzt kommt die Diskussion. Die Diskussion. Vers 6 bis 11 lesen wir, da kommt er zu Simon Petrus natürlich. Und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Das ist die Diskussion. Ja, wie sollte es auch anders sein? Wahrscheinlich, Petrus saß nicht direkt neben Jesus. Man muss sich vorstellen, dass diese Tische, die relativ niedrig waren, waren so eine U-Form angeordnet. Also das Bild von Da Vinci ist es, glaube ich, mit dem ganzen Tisch da, wo die alle sitzen. Das ist Unsinn, das stimmt nicht. Ja. Die saßen, die lagen zu Tisch und das war so wie so eine U-Form. Und dann ging Jesus rum und wahrscheinlich war Petrus nicht der Erste. Und er bekam wahrscheinlich mit, wenn er von der Seite guckte, der wäscht denn die Füße. Und dann kommt er, heißt es hier, er kommt zu Petrus. Und jetzt tritt Petrus natürlich, wie er ist. Der Erste wahrscheinlich, der seinen Mund aufmacht, wie immer. Eine Diskussion los. Herr, du wäschst mir die Füße? Das ist so, im Griechischen wird das so betont. Du? Mir? Nein, so, aber du willst doch nicht etwa, so wird das quasi betont in der Grammatik. Und Petrus hatte natürlich seine Gründe dafür. Ich habe mir das auch mal so überlegt, ich hätte wahrscheinlich auch meine Gründe gehabt, aber das ist mehr, weil ich so unendlich kitzlig bin an meinen Füßen. Meine Frau kann das bestätigen, wenn sie mich an Füßen massieren will, das darf sie überhaupt nicht machen, dann schlage ich aus wie ein Pferd. Ja? Also ich gehe an die Decke, aber gut, das war bei Petrus nicht der Fall, er hatte andere Gründe, aber es waren kulturelle Vorstellungen. Der Herr, der Meister, will mir die Füße waschen. Nein, das kann nicht sein. Wir sehen immer noch das Missverständnis hier. Diese Erwartung, dass er bald eben als König über sein Königreich hier direkt über die Römer, über das Land Israel herrschen würde. Und Jesus sagt, okay, was ich jetzt tue, das verstehst du jetzt nicht. Aber du wirst es danach erkennen. Ja, wenn der Heilige Geist kommt, wird er dann mehr verstehen, besser verstehen können als jetzt. Er hatte noch keine Antenne für all die Dinge, die Jesus tat, dass er zunächst kommen würde, um für die Sünden zu sterben. Dass er dadurch die Gläubigen erstmal reinigen würde. Wasser und Waschungen haben in der Bibel immer eine Reinigungssymbolik, symbolisieren die Reinigung von Sünde, zum Beispiel in Ezekiel 36. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Das hat immer diese Symbolik der Reinigung von Sünde. Deshalb sagt Jesus, jetzt verstehst du es noch nicht, aber du wirst es verstehen. Ja, wenn er ans Kreuz gegangen ist, wenn er auferstanden ist und wenn der Heilige Geist kommt, dann wird Petrus aufstehen zu Pfingsten und er wird da die Predigt halten und er wird alles begreifen. Er wird plötzlich seine Bibel verstehen, er wird sein Altes Testament verstehen und zitiert eine Stelle nach der anderen und predigt Christus die Erlösung der Welt. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Und deshalb sagt er, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Niemals, niemals, in Ewigkeit nicht, sagt Petrus, wie er halt ist. Das muss auch so jemand gewesen sein, der immer so ein bisschen zum Übertreiben neigt. Ne? Und Petrus wird hier quasi so ein bisschen zum Bild. Für diejenigen, die glauben, sie können sich selbst reinigen, sie bräuchten die Gnade des Jesus Christus nicht. Aber Petrus war wenigstens demütig genug, das zu erkennen, als Jesus ihn dann nochmal belehrt und sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft. Wenn ich das jetzt nicht tue, hast du keinen Anteil. Wenn du dich nicht von mir reinigen lässt, das hat natürlich eine geistliche Bedeutung hier, selbstverständlich. Petrus musste lernen. Ich kann es nicht selber, ich kann mich nicht selber von meiner Sünde reinigen. Ich brauche Reinigung, ich brauche jemanden, der mich reinigt. Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil. Ein Wort, das so viel wie Erbe bedeutet. Es deutet einfach die Errettung an. Wie Petrus halt so ist, springt er dann gleich von einem Extrem ins andere. Ja. Dann aber nicht nur die Füße, sondern gleich das Haupt und die Hände und am besten gleich alles. Ja. Vollwaschgang. Petrus befiehlt ihm schon wieder. Seht ihr das? Petrus befiehlt ihm ständig. Also er sagt eigentlich, du bist mein Meister, sollst mir nicht die Füße waschen. Aber dann gleich die Hände und das Haupt auch noch. Befiehlt er ihm schon wieder, anstatt einfach mal zu machen, was Jesus ihm sagt. Versteht die Metapher immer noch nicht. Aber Jesus liebt ihn eben bis zum Ende und er ist geduldig und erklärt ihm wieder, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Sondern er ist ganz rein, heißt es in Vers 10, und ihr seid rein, aber eben nicht alle, weil es gab ja den Verräter noch unter ihm. Das ist auch ein kultureller Hintergrund, wenn du zu einem Bankett eingeladen wurdest, zu einem Abendessen, dann würdest du dich erst komplett baden, waschen Und dann würdest du dahin gehen, aber auf dem Weg dahin würden eben deine Füße noch dreckig werden. Und deshalb hast du es nicht nötig, komplett gewaschen, gebadet zu werden, sondern eben nur die Füße. Und das ist natürlich auch wieder ein geistliches Bild, eine Lektion, die Jesus hier gibt. Das gebadet werden, das reingewaschen werden, das ein für alle Mal ist die Vergebung der Schuld. Das ist die Errettung, wenn du gerettet wirst. Und dann beginnt quasi das Laufen durch diese Welt, wenn wir uns immer wieder versündigen, auch leider. Wir brauchen immer wieder die Füße, die wieder gewaschen werden. Das ist das tägliche Bekennen von Sünde, das tägliche Bekennen meiner Schuld. Aber ich bin gebadet, ich bin gerettet, ich bin grundsätzlich reingewaschen, meine Schuld ist vergeben, aber ich muss immer wieder Heiligung erfahren. Die Frage ist, hast du das auch schon getan? Glaubst du auch schon an Jesus Christus? Bist du heute hier und hörst es vielleicht zum ersten Mal? Dann bitte ich dich, darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass Jesus dich liebt. Dass er dir deine Sünde, ja, du bist ein Sünder, das ist so, die Bibel macht das ganz klar, wir haben die Gebote Gottes alle gebrochen, wir haben alle gelogen, wir haben gestohlen, wir haben die Ehe gebrochen, vielleicht nicht in Person, also durch meinen Körper, aber in meinen Gedanken, durch Lustgedanken, unsere Gedanken sind bereits Sünde in Gottes Augen und das alles haben wir nicht gehalten, was Gott gesagt hat und deshalb verdienen wir den ewigen Tod in der Hölle. Ja, es gibt eine Hölle, es gibt eine ewige Verdammnis. Aber Christus ist gekommen, um uns davon zu befreien. Und deshalb ist er am Kreuz gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern eben ewiges Leben hat und diese wunderbare Liebe erfahren darf, die Christus hat. Und dann beginnt, wenn du dann gebadet bist, jetzt wenn wir von diesem Bild sprechen, wenn du gebadet bist, dann beginnt der Prozess des Füßewaschens. Ja, dann wird Christus beginnen, dich nach und nach zu verändern. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Eben nicht so wie Petrus, ja gleich alles, den Kopf, die Hände, die Füße, gleich alles. Nein, eins nach dem anderen. Erst brauchst du Vergebung und dann wird der Herr dich immer mehr Schritt für Schritt verändern. Aber es ist auch eine Demutslektion hier, die wir lernen von Petrus. Das finde ich interessant. Ich habe das schon öfters erlebt, vor allem von Leuten, die so ein bisschen von der älteren Schule sind. Ja, das kann ich nicht annehmen. Ja, das kannst du nicht für mich tun. Und ich sage mir, lass doch die Geschwister dir dienen. Eben, lass dir mal die Füße waschen. Es braucht auch Leute, die mal die Füße hinhalten, damit einander waschen kann. Symbolisch gesprochen. Es geht hier nicht um ein neues Kirchenritual, das wir jetzt einführen, sondern es geht darum, dass Jesus in dieser Handlung, die ja kulturell eingebettet ist, in den damaligen Kontext, wir sehen, es war ganz normal, dass man das getan hat. Heute wäre das vielleicht irgend so ein niedriger Job, den niemand machen will. Eben irgendwie den Boden putzen oder irgendjemandem was helfen oder so, was keiner machen will. Eine langweilige Arbeit, irgendwas Papiere sortieren oder keine Ahnung, was keiner machen will. Und wir sind bereit, das zu tun für den Nächsten. Aber wir müssen uns auch dienen lassen. Wir müssen auch unseren Stolz ablegen, so wie Petrus. Du willst mir? Nein, auf keinen Fall. Ich kann das selber. Ja, das ist ein gewisser Stolz, der dahinter steckt. Lass dir dienen von den Geschwistern. Und deshalb hier von einem Extrem ins andere wollen wir auch nicht kommen. Eins nach dem anderen. Aber vergiss nicht, Jesus liebt dich bis zum Ende. Und deshalb sollen wir auch lernen, zu dienen, zu lieben. Aber uns auch lieben zu lassen, das erfordert manchmal auch eine Überwindung von Stolz. Ist es nicht so? Ach nee, ich will mir nicht helfen lassen, das ist mir unangenehm. Jetzt muss der mir da helfen und so. Ja, ist es nicht so? Und so müssen wir das lernen, einander zu lieben und einander lieben zu lassen. Und Jesus weiß das auch und zeigt uns das hier auf, diese herausfordernde Handlung. Wir haben die Situation gesehen, wir haben die Handlung gesehen, jetzt die Diskussion. Und schließlich, jetzt kommt der eigentliche Punkt, viertens, die Lektion. Die Lektion, Vers 12 bis 17. Hier heißt es, nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nun nach getaner Arbeit, wörtlich, legte er sich wieder zu Tisch. Wie gesagt, man lag damals. Und jetzt stellt er ihm diese herausfordernde Frage. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Das ist eine wichtige Frage. Verstehst du, verstehe ich, was jetzt gerade passiert ist? Sie verstanden es offenbar immer noch nicht. Ihr, die ihr euch streitet, wer der Größte unter euch sei, wer Vizepräsident und Finanzminister wird in meinem Königreich, ihr, die ihr euch zu schade seid, um diesen Job von diesem niedrigen heidnischen Sklaven zu tun, versteht ihr, was ich jetzt gerade getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und sagt es mit Recht, ich bin es auch. Ja, er streitet das nicht ab. Jesus sagt nicht, er hat keine falsche Demut. Oh, ich bin der Herr. Nein, er sagt, ich bin der Meister und Herr, das ist so. Aber wenn nun nicht der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wenn ich, euer Herr und Meister, bereit war, einen solchen demütigenden Dienst zu tun, dann sollt ihr, die ihr behauptet, meine Nachfolger zu sein, bereit zu sein, ebenfalls so demütig zu dienen. Wie schon gesagt, manche denken hier, dass die Fußwaschung ein weiteres Ritual für die Gemeinde ist. Es gibt auch Gemeinden, die das praktizieren, die Fußwaschung. Aber ich glaube nicht, dass das hier der Punkt ist. Es ist, wie schon gesagt, es ist Teil der jüdischen Kultur. Und Jesus sagt auch nicht, tut das zu meinem Gedächtnis, so wie beim Abendmahl, sondern er sagt, ein Vorbild. Mit anderen Worten, ein Beispiel, ein Modell, ein Muster des Verhaltens habe ich euch gegeben. Es geht vielmehr um unser Herz. Es geht um unsere Einstellung. Jesus, geht es nicht so sehr darum, dass wir uns einander jetzt die Füße, eure Füße sind nicht so dreckig, ich hoffe es zumindest nicht, ja. Aber dass wir uns einander hier die Füße waschen, sondern es geht darum, diese Einstellung zu haben. Ich bin bereit, den anderen so vollkommen zu lieben, dass ich bereit bin, den dreckigsten und schwierigsten und niedrigsten Job zu übernehmen. Egal, was es kostet. Jesus will, dass wir sein Verhalten nachahmen. Nicht die Handlung oder das Ritual selbst, sondern die Einstellung, die dazu geführt hat. Eben, er liebte sie in vollkommener Weise. Und Vers 16 und 17 macht das nochmal deutlich. Er sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also hier seht ihr das Prinzip. Ihr seid die Knechte, ich bin der Herr. Aber ihr seid nicht größer. Und wenn ich das tue, dann solltet ihr das erst recht tun. Ihr seid nicht die Größten, ihr seid Diener. Denn genauso bin ich auch gekommen, bei seinem ersten Kommen, um zu dienen. Und so ist es auch heute noch. Wir Christen sind noch nicht angekommen in der Herrlichkeit. Wir sind noch nicht da, wie das die Korinther dachten. Ja, wir sind schon angekommen, wir haben es schon geschafft, wir herrschen schon. Paulus muss die genau auch so ermahnen. Und Moment mal, Leute, ihr seid noch nicht jetzt die Herrscher der Welt hier. Wir sind jetzt hier erstmal berufen, demütig zu dienen. Unseren Nächsten, unseren Geschwistern in der Gemeinde, unseren Nachbarn, unseren Familienmitgliedern, unseren Verwandten, egal wie sie sich benehmen, egal wie eklig sie sein mögen. Ich weiß, das kann schlimm sein, manchmal mit Familie oder mit Verwandten oder mit, was weiß ich, mit Freunden oder mit Arbeitskollegen. Aber wir sind berufen, das hier nachzuahmen. Das ist eine Aufgabe. Herausfordernd. Aber Jesus sagt, und das ist so interessant hier am Ende, er sagt, ihr seid glückselig, wenn ihr das wisst. Aber nicht nur, wenn ihr es wisst, sondern wenn ihr es tut. Wenn wir bereit sind, uns zu entscheiden, das ist eine Entscheidung, das Richtige zu tun, den Nächsten zu lieben wie uns selbst und noch darüber hinaus unsere Feinde zu lieben, demütig zu dienen, vollkommen zu lieben. Ich weiß, wir streben danach, wir werden das nie vollkommen tun können, aber das ist unser Ziel. Die Konsequenz wird sein, wir sind glücklich. Deshalb willst du glücklich sein? Wer will das nicht? Willst du glücklich sein in deinem Leben? Fang an zu dienen. Werde niedrig, nicht hoch. Nimm dich zurück. Jesus hat gesagt, verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Was meinst du, was das bedeutet? Das heißt, ich muss meine eigenen egoistischen Wünsche, mein eigenes egoistisches Verlangen zurückstellen und sagen, ich will dem anderen dienen, den anderen höher achten als mich selbst. Das war Jesu Gesinnung. Das lesen wir auf Philipper 2. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Jesus war bereit, sich zum niedrigsten Sklaven aller zu machen. Und weil er das war, am Ende wissen wir, das hat am Ende das Heil der Welt bewirkt. Er war bereit, sich schlagen zu lassen von den Römern, sich beleidigen, fälschlicherweise verurteilen zu lassen durch die jüdischen Führer. Er war bereit, all das auf sich zu nehmen. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich erlösen wollte, der du hier sitzt heute, wenn du sein Kind bist. Liebe bis zum Ende. Vollkommene, selbstlose und opferbereite Liebe. Eben nicht nur die Füße waschen und dreckige Jobs machen. Nein, er war der Gerechte, der für die Sünder starb. Und deshalb einfach nochmal hier die herausfordernde Frage, die wir mitnehmen wollen in die nächste Woche. Welche Einstellung habe ich zum Dienst? Welche Einstellung habe ich zum Leben? Bin ich hier, um Spaß zu haben, meine Erwartungen zu erfüllen, alles so läuft, wie ich das will? Ist das mein Lebensziel? Oder ist es mein Ziel, zu sein wie Christus und alles aufzugeben, um dem anderen zu dienen? Ein Sklave aller zu werden. Ist das dein Denken? Wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir noch nicht nur die Füße gewaschen, sondern erst mal den Kopf gewaschen. Ja, das brauchen wir manchmal auch. Aber das ist das, was der Herr tut durch sein Wort. Er überführt uns in seiner Liebe, in seiner Gnade, kommt er sanft zu deiner Seite und sagt, hey, mein Kind, gib's auf. Halt dich nicht mehr fest an deinen Dingen. Gib's auf. Hör auf, dich selbst zu füttern. Hör auf, dein Ego ständig zu füttern und versuchen, dein Leben zu leben, sondern leb das Leben, was ich für dich geplant habe. Und glückselig wirst du sein, wenn du es tust. Liebst du bis zum Ende? Oder ist deine Liebe bald zu Ende? Das ist die Frage und das bleibt die Frage. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, noch zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir können einfach nur staunen, wenn wir über deine Liebe nachdenken. Wie es in dem einen Lied heißt, oh, die tiefe Liebe Jesu, wie ein Ozean, es ist unerschöpflich. Egal wie viel wir sündigen, egal wie viel wir versagen, egal wie viel wir Mist bauen, deine Liebe ist unendlich. Sie hört nicht auf. Und das zeigst du hier auch gegenüber den Jüngern. Wir sehen das so deutlich. Sie haben gestritten. Sie waren sich zu schade, um diese Arbeit zu tun, um einander die Füße zu waschen, um sich zu dienen. Und du hast es einfach getan. Du bist aufgestanden, hast es getan, hast ihnen gezeigt, was wahre Liebe ist. Und so sind auch wir beschämt, wenn wir an unseren Alltag denken, wie oft wir für unsere eigenen Wünsche und Erwartungen leben. Mögest du helfen, uns zu verändern, wenn wir deine Kinder sind, dass wir immer mehr dir ähnlich werden. Mögest du auch Gnade schenken für die, die hier sind, die dich möglicherweise nicht kennen, dass sie errettet werden, weil sie deine Liebe sehen. Wie groß deine Gnade ist, dass du bereit bist zu vergeben, dass du bereit warst, ans Kreuz zu gehen, um alle Sünde und alle Schuld, die wir auf uns geladen haben, auszulöschen. Du warst bereit, so zu dienen, wie ein Sklave. Du hast Knechtsgestalt angenommen, du hast unser Wohl über deins gestellt. Das hat das Heil bewirkt. Danke dafür. Danke für diese Zeit. Mögen wir dir ähnlicher werden, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.